Wie führt man ein Unternehmen?
Menschen frustrieren Organisationen und Organisationen frustrieren Menschen. Ja.
Ich habe einen Vertriebspitch gemacht mit meinem Team und wir haben auf der Gegenseite 10 Leute gehabt und keiner hat die Kamera angehabt. Das heißt, du hast irgendwie 1,5 bis 2 Stunden in so ein schwarzes Loch gesprochen.
Was ich merke in vielen Unternehmen ist, dass es diese Art von Monkey Management gibt. Ne? Oh, kann die Entscheidung nicht treffen, also lieber Chef, liebe Chefin, triff du sie doch mal.
Ja, hallo, lieber André. Schön, dass wir uns hier wieder zusammenfinden zum Thema Digital Adventures Decoded. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir die drei Themen Leadership, Sales und AI immer wieder beleuchten. Du bist ja wirklich ein absoluter Experte und auch Coach für das Thema Leadership. Und du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben. Und dein Hauptthema ist ja das Thema Human-Centered Leadership. Sag doch mal was dazu. Was heißt denn das überhaupt? Ich kann das gar nicht greifen, Human-Centered Leadership. Ist das wieder nur irgend so ein Buzzword oder hat es so ein bisschen mal wirklich was auf sich?
Naja, Mario, ich kann dich erstmal beruhigen. Es ist kein Buzzword, aber lass mich mal beginnen, damit zu sagen, dass ich mich echt freue, dass wir wieder mal eine Podcast-Folge aufnehmen und dass wir vor allen Dingen eine Folge aufnehmen zu einem Thema, was mich wirklich persönlich umtreibt, was Leadership, was Kultur, was menschenzentriertes Leadership angeht. Und vielleicht fange ich erstmal damit an zu erzählen, wie die Idee so zum Buch entstanden ist. Du weißt ja, ich habe jahrelang Leadership-Erfahrung, habe viel mit Technologie gearbeitet, habe viel Transformationen auch begleiten dürfen, auch gestalten dürfen. Und was mir da immer aufgefallen ist, weißt du, so eine Transformation, das betrachten wir ja immer in Unternehmen oftmals als Projekt. Ja, das ist so ein Change-Projekt, das geht von A nach B und wir wissen ganz genau logischerweise, wo wir starten, wir wissen aber auch, wo wir enden.
Und meine Erkenntnis ist, ne, lieber André.
Wenn es so einfach wäre, und meine Erkenntnis ist, das ist eben nicht so, Mario. Genau. Ja, weil gerade wenn du über eine Veränderung in Unternehmen sprichst, und dann musst du erstmal akzeptieren, die ist kontinuierlich. Ne? Die hört eigentlich nie auf, weil verschiedene Einflüsse von innen, von außen kontinuierlich auf dich einströmen. Das sind Märkte, das sind Kunden, das sind Partner, das ist Technologie, da sind da aber auch Menschen mit ihren Bedürfnissen, komme ich gleich drauf, so dass wir also gar nicht genau planen kommen, wie kommen wir von A nach B. Und aufgrund der Schnelllebigkeit, in der wir uns gerade befinden, Stichwort AI, also künstliche Intelligenz, mit einer rasanten Geschwindigkeit die letzten Jahre wirklich entwickelt und in die Unternehmen reingedrückt worden, führt natürlich auch zu, dass dieses Ziel, also dieses von A nach B, dass sich das verschiebt. Und das ist vollkommen natürlich. Und diese Resilienz, also erstmal das zu akzeptieren, dass das so ist, und dann als Unternehmen die Resilienz zu entwickeln, darauf nicht nur reagieren zu können, sondern damit umgehen zu können. So, das ist aus meiner Sicht eine große Leadership-Aufgabe.
Ja. Und darf ich da mal einhaken kurz, André?
Gerne.
Ich bin ja selbst Betroffener, wenn man so will. Ja. Wie du weißt, haben wir ja das Unternehmen, wo ich auch in der Geschäftsführung war und auch Stammaktionär war, in ein anderes Konstrukt mit einem Investor praktisch überführt. Ja. Das war vor 3,5 Jahren jetzt knapp. Und da haben wir genau diese Post-Merger-Themen gehabt. Und da war natürlich Leadership ein ganz großes Thema und auch Transformation, aber auch digitale Transformation bis zum heutigen Tage. Ich würde auch nicht sagen, dass das jemals abgeschlossen ist. Aber was ich so festgestellt habe, und da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, weil du sagst ja auch in deinem Buch, Kultur beginnt an der Spitze. Ja? Was ich zum Beispiel erwartet hätte, André, wäre, wir haben einen Merger gemacht, wir waren primär in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, hat man auch schon unterschiedliche Kulturen, weil du das Thema Kultur angesprochen hast, aber andererseits haben wir mit einer Firma gemerged, die in Bulgarien ihren Stammsitz hat, und ich hätte jetzt persönlich gedacht, oh, Bulgarien und Deutsche und Schweizer, ui, das wird schwierig von den Kulturen. Das war es aber gar nicht so. Was für mich persönlich viel, viel überraschender war, und ich glaube auch für viele Kollegen, war das Thema, wie führt man ein Unternehmen? Ja, und deswegen fand ich das auch so bemerkenswert in deinem Buch, Kultur beginnt an der Spitze. Weil wir hatten zum Beispiel so einen Weg gewählt, dass wir gesagt haben, wir machen Empowerment, die Leute sollen viel auch selbst entscheiden. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Unternehmung vorgefunden, die sehr stark von der Spitze herabdirigiert wurde und auch praktisch geführt wurde. Und da wird mich jetzt deine Meinung zu interessieren. Wie geht man denn mit so einem Thema um?
Ja, weißt du, was du eben darstellst, Mario, das erinnert mich so an viele familiengeführte Unternehmen, wo es immer noch einen Patriarchen, eine Patriarchin gibt, die oder der dieses Unternehmen führt und wo keine Entscheidung an ihr oder an ihm vorbeigeht. Und damit will ich nicht sagen, Mario, nicht falsch verstehen, dass das schlecht ist, dass das grundsätzlich schlecht ist, sondern insbesondere, wenn wir heute in den deutschen Mittelstand gucken, dann war es ja sehr, sehr richtig und wichtig, dass einige Unternehmen genau so geführt worden sind. Ja, und ich vermute mal auch, ohne dass ich jetzt die spezifische Situation kenne, dass es vielleicht auch in dem Fall, den du gerade beschreibst, extrem funktional war, dass dieses Unternehmen so geführt worden ist, aus verschiedensten Gründen. Ja. Ich glaube, dass das grundsätzlich überhaupt gar kein Thema ist, sondern es wird dann höchstwahrscheinlich, wie du das beschreibst, wenn man eben eine andere Kultur mit dieser Kultur zusammentrifft. Ja, also wenn du ein hierarchisch geführtes Unternehmen mit einem, soll ich das mal sagen, einem Unternehmen, was eine Kultur hat, da darf jeder seine Meinung sagen und da gibt es auch einen gewissen Entscheidungsspielraum und so weiter. Und wenn man dann es nicht schafft, diese Kulturen zusammenzubringen, dann wird es aus meiner Sicht schwierig. Ja. So, und du hast hier, ja, bitte?
Nee, und das war zum Beispiel für uns ein absoluter Culture Clash, ja. Und das fand ich so spannend, weil ich hätte jetzt erwartet, dass so es menschelt, ne, wie das immer so ist in digitalen Transformationen. Ja. Ne? Also der eine mag den anderen nicht und. Das war aber ehrlich gesagt gar nicht so. Die Menschen an sich haben sich extrem gut verstanden, ja, bis zum heutigen Tage. Was man aber dann gemerkt hat, ist so, wie arbeitet man zusammen und wie ist auch das Verständnis? Ne? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben dann offizielle Kommunikationen gemacht, wo auf der einen Seite, ich sage jetzt gar nicht auf welcher, da die eine Seite, also ich hatte bis zum heutigen Tag, ich habe Mitarbeiter aus beiden Welten, ja, ich habe ganz schnell bei mir im Vertrieb beides zusammengeführt oder in meiner Organisation und wir haben dann ein und dieselbe Kommunikation an alle Mitarbeiter rausgeschickt und du hast dann aus der einen Partei, also früheren Partei gehört, das ist total schlimm und das geht gar nicht und. Die andere Partei hat gesagt, ja, das ist genau richtig, also genauso muss man es machen. Und das fand ich total spannend, das dann auch immer wieder von den Mitarbeitern zurückgespiegelt zu bekommen, wie stark ein und dieselbe Kommunikation unterschiedlich auch von der Kultur her unterschiedlich aufgenommen wird.
Das ist total richtig, Mario, und da möchte ich ganz gern eines erwähnen. Ich meine, Kultur hat ja nicht nur irgendwelche, wie soll ich das sagen, geografischen Ursachen, sondern Kultur ist auch, wie ein Unternehmen geführt wird. Und welche Rolle ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin in einem Unternehmen habe. So, was du gerade beschreibst, wenn ich jetzt also in einem Unternehmen bin, wo ich offene Kommunikation gewohnt bin, wo ich auch meine Meinung sagen kann, wo auch wirklich kritische Dinge beispielsweise offen kommuniziert werden. Und ich andererseits in einem Unternehmen bin, wo ich überspitze es jetzt und dramatisiere es, wo ich nur sehr, sehr wenige Informationen bekomme und eigentlich eher nur positive Informationen bekomme und dann auf einmal eine Kommunikation bekomme, wo vielleicht auch Probleme angesprochen werden, dann ist das natürlich gegen die kulturellen Werte des Unternehmens, so wie ich es gewohnt bin als Mensch. Mhm. Ja? Sondern als Mensch, als Bestandteil des Systems in dieser Organisation bin ich ja konditioniert, von meinen Vorgesetzten, von dem Umgang mit Mitarbeitenden, von vielen Jahren in diesem Unternehmen leben. Und darum fühlt sich das natürlich erstmal ungewohnt an.
Ja, und wie siehst du denn das Thema technologischer Wandel? Das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, ja. Also Herausforderungen und Chancen ist der Obertitel, aber gerade so AI, ne, das merken wir jetzt auch immer wieder. Es gibt Menschen, die sind total offen für AI. Es gibt natürlich auch viele Ängste. Ja, das werden wir ja auch nochmal in einem gesonderten Podcast von uns thematisieren. Also da werden wir auch nochmal speziell auf das Thema AI oder in mehreren sicherlich eingehen. Aber da merkt man natürlich immer, auch in meiner Organisationsstruktur, dass Menschen sehr, sehr offen sind und sagen, Mensch, super, das hilft mir und das macht die oder hilft mir, die repetitiven Arbeiten auch zu erledigen und ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren. Und andererseits merkt man, dass Angst da ist oder / Respekt, kann man ja auch nicht immer auf den ersten Blick sehen, und dass dann wirklich dieser Wandel, der eigentlich da sein muss. Jeder weiß ja auch, dass AI nicht mehr weggeht, aber dass der nicht angenommen wird. Was würdest du mir ratschlagen? Oder wie würdest du mir, oder welchen Rat würdest du mir geben? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich das besser von der Durchdringung her machen?
Technologie, Mario, ist am Ende des Tages ja eine Kraft, die entweder von außen durch Wettbewerbsdruck, weil Wettbewerber entweder kostengünstiger produzieren können, schneller sind, innovativere Produkte haben oder was auch immer, oder von innen, indem, ich sag mal, die IT-Abteilung einfach ein neues Produkt, einen neuen Prozess einführt, Dinge automatisiert etc. Also es ist erstmal ein Impuls, der entweder von innen und von außen kommt. So, und ich glaube, dass jedes Unternehmen und insbesondere die Führungskräfte in dem Unternehmen die Aufgabe haben, so wie wir das übrigens und wie ich das auch erlebt habe und auch selber gemacht habe früher, ein neues Produkt, eine neue Software, neue Technologie einfach mal auszurollen, weil das ist ja cool, ne? Wir sind ja alle Technologie-Nerds und wissen, dass das eigentlich total cool ist, ja, einfach mal auszurollen und der Meinung zu sein, naja, die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden schon damit umgehen. Das ist leider nicht so oder nicht zu 100% so. Das heißt, diese Technologie, egal was es ist, und AI im Sinne, du hast ja, Mario, auch die Ängste, die Sorgen vor Arbeitsplatzverlust, vor Unkenntnis, vor Sicherheit und so weiter angesprochen, diese Dinge auch erstmal aufzunehmen und die Menschen auf dieser Reise bei der Einführung einer neuen Technologie mitzunehmen. Und ich glaube, man muss auf der einen Seite auch verstehen, und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir Menschen Bedürfnisse haben, die aber nicht unbedingt mit dem zusammenpassen, Mario, was eine Organisation für Ziel hat. Mhm. Ich habe letztens in einem Workshop gesagt, Menschen frustrieren Organisationen und Organisationen frustrieren Menschen. Ja. Kannst du damit was anfangen?
Ja, absolut. Ich glaube, ich als Teil der Organschaft frustriere wahrscheinlich jeden Tag irgendeinen Mitarbeiter, leider ungewollt, ne, ganz klar. Und andererseits ja. Frustriert mich sicherlich auch ungewollt der ein oder andere. Ne? Also das ist definitiv so. Aber die Frage ist ja immer, wie kann man diesen Frust einerseits kanalisieren, aber auch, ich glaube, von der Unternehmenskultur ist ganz wichtig, dass es offen ist, damit man auch den Frust auch ansprechen kann. Ich finde, nichts schlimmer ist, wenn man in einer Organisation ist, wo der Frust unter den Teppich gekehrt wird, ja, und jeder ist irgendwie frustriert, keiner darf es ansprechen, weil das ist böse, und am Ende des Tages, ja, was ist letztendlich die Konsequenz, ja? Wir leben alle von Menschen, und Menschen, also ohne mein Team bin ich gar nichts, ja, und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass mir mein Team lieb und teuer ist und dass ich auch möchte, dass denen gut geht, ja. Und andererseits muss ich auch dafür sorgen, dass dem der Unternehmung gut geht. Und da kommt natürlich immer zurückkommend auf deinen Satz, frustriert der Mensch die Organisation und die Organisation die Menschen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht verhindern, ja.
Und das ist schön, dass du das so auseinander nimmst, als hätten wir uns abgesprochen. Mario, haben wir aber natürlich nicht. Sondern ich glaube, dass genau diese Balance, weißt du, du stehst als Leader, stehst du in der Mitte, musst auf einer Seite die Bedürfnisse der Menschen, die du ja auch hast, ne? Du brauchst auch Sicherheit als Führungskraft. Du möchtest auch dazugehören. Du brauchst einen gewissen Status. Du brauchst aber auch eine Autonomie, sprich einen Rahmen, in dem du agieren kannst, in dem du Entscheidungen treffen kannst. Du möchtest fair behandelt werden. Also das ist die eine Seite, ne? Das willst du als Leader. Das möchten aber auch deine Mitarbeitenden. Und auf der anderen Seite hast du eine Aufgabe für Umsatz, für Ergebnis, für Erfolg, für Marktanteile, für Wachstum und so weiter zu sorgen. So, und dieses Jonglieren ist eben nicht einfach und bedingt, und wir sprechen hier über Human-Centered Leadership, also es geht auf der einen Seite darum, auf den Menschen einzugehen, also aber auch auf mich als Leader, und auf der anderen Seite aber nicht zu vergessen, dass eine Organisation als System darauf ausgerichtet ist, sein muss, Ergebnis zu machen, Umsatz zu machen, erfolgreich zu sein. So, und dieses Jonglieren, und du hast ja vorhin die Frage gestellt, Technologie, das wird durch den Impact von Technologie aus meiner Sicht noch deutlich, deutlich beschleunigt beziehungsweise verstärkt, weil AI, habe ich vorhin schon erwähnt, das, was wir dort an Geschwindigkeit erleben, an Innovation in wesentlich kurzer Zeit, das strömt natürlich auf die Menschen, also Mitarbeitende und Führungskräfte ein, auf die Unternehmensführung, und da eine stichhaltige Antwort zu finden, wie es denn nach vorne weitergeht, welche relevanten Entscheidungen getroffen werden, welche relevanten Entscheidungen notwendig sind und welche Rolle Technologie und die Mitarbeitenden haben, Das ist natürlich eine der entscheidenden Fragen, die zu beantworten.
André, du warst ja lange bei Microsoft und mir gefällt ja ein Claim absolut, do more with less. Ja, und das bezieht sich natürlich auch auf Themen wie, wie führe ich eine Organisation, wie kann ich auch die richtige Aufstellung finden, wie kann ich aber auch natürlich Technologien wie AI, aber auch gar nicht nur AI, das sind ja auch so Sachen wie Teams, ja, wie kann ich die nutzen? Wie nimmst denn du das wahr? Also man hat natürlich einen riesigen Wandel, also auch bei vielen Kunden von uns, aber auch in unserer eigenen Organisation gehabt, während der Corona-Zeit, ja, und das finde ich auch total spannend. Also das eine ist natürlich, dass man Dinge, also früher bin ich wirklich mal für einen Termin für eine Stunde in die Schweiz geflogen. Macht heute keiner mehr, ne? Also ich jedenfalls nicht. Es sei denn, es ist ein ganz wichtiger Termin für einen Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat oder sonstiges dann vielleicht. Aber einen normalen Termin gibt's das eigentlich nicht mehr. Ja, was gut ist für die Umwelt andererseits, aber andererseits auch natürlich die Effizienz meines Tagesablaufs verbessert. So, jetzt hat das aber natürlich massiven Einfluss auch auf Organisationen, wie Organisationsformate und das Zusammenleben auch gelebt wird. Und du sagst ja, human-centric organization. Wenn ich das alles jetzt auch die Erfahrungen aus Corona nehme und in die Waagschale werfe, wie muss ich das in so einer human-centric organization aufnehmen? Wie muss ich das auch adressieren? Und wie kriege ich da auch noch so ein Miteinander hin, obwohl alle irgendwo in aller Welt verstreut sind und fast immer nur noch virtuell, so wie wir jetzt auch gerade sich unterhalten? Da ist es ja ganz schwer, noch diese Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche aufrechtzuerhalten. Was wäre da dein Ratschlag?
Oh, das ist natürlich, Mario, erstmal ein großer Themenkomplex. Ich versuche den mal ein Stück weit auseinanderzunehmen und würde erstmal, weil wir heute über Leadership sprechen, die so diese Leadership-Perspektive dort mit reinbringen. Gerade Corona, und du hast das gezeigt, führen über Distanz, wo wir keine persönlichen Kontakte oder kaum noch persönliche Kontakte hatten, hat uns allen ja gezeigt, wir Menschen, wir sind nun mal verdammte soziale Wesen. Ja, wir können ohne diese menschlichen Beziehungen nicht. Und übrigens, das ist auch gut so, dass das so ist. Ja, stell dir vor, wir wären wie Maschinen, würden unemotional nebeneinander herleben und würden einfach nur noch abarbeiten. Das kann auch nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen die sozialen Kontakte, die soziale Verbindung. Und ich glaube, dass Corona eines gezeigt hat, dass du Leadership auch remote machen kannst, auch virtuell machen kannst, wenn du zwei Dinge machst. Ja? Das heißt, wenn du deine menschlichen Fähigkeiten, empathisch zu sein, Emotionen zu zeigen, auf Menschen einzugehen, wenn du das auch lebst, wenn du das vorlebst und wenn du das zulässt. Das heißt, das funktioniert erstmal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das aber auch gezeigt, weil viele natürlich, und jetzt hast du das Thema angesprochen, naja, wie ist denn das jetzt mit Homeoffice versus im Büro zu sein? Viele Führungskräfte hatte viele Diskussionen zu der Zeit, sind hier dann in ein Mikromanagement gefallen, ja, weil das Vertrauen das Vertrauen zu den Mitarbeitenden gefehlt hat, zu sagen, ach ja, ich vertraue denen, dass die schon ihre Aufgabe machen, versus, naja, die sitzen ja von morgens bis abends nur vor Instagram und YouTube und tapezieren ihr Büro und sind nicht mehr am Arbeiten. So, und dort die verschiedenen Führungsstile und Fähigkeiten als Leader auch mal in einer Toolbox zu haben und darauf zu achten, wann muss ich denn wie führen? Wann kann ich denn wirklich delegieren? Wann kann ich coachen? Wann muss ich auch mal direktiv führen? Was übrigens alles überhaupt nicht schlecht ist. Das mal aus der Leadership-Perspektive, aber immer auf den Menschen zentriert und immer so, wie es in der Situation notwendig ist.
Ja, finde ich einen guten Punkt.
Das ist mal das eine. Mhm. Ja. Wie sind denn deine Erfahrungen da? Ich meine, wir sind ja alle durch Corona durchgegangen. Wie hast du das erlebt?
Oh, ich habe das wie eine Reise erlebt, ehrlich gesagt. Zu Beginn haben wir uns ja alle mal geschüttelt, ne? Da war ja irgendwie gar kein Geheuer erstmal, ne? Auch wenn man jetzt natürlich in unseren Organisationen schon Teams genutzt hat, aber dass du nur noch auf Teams angewiesen warst und auch zu Hause gesessen hast, das ist schon schwierig. Was ich auch persönlich wahrgenommen habe, Es hängt natürlich auch mal stark von der Situation des Einzelnen ab, ja. Gerade jüngere Menschen, die dann auch vielleicht weggezogen sind von der eigenen Familie und alleine irgendwo in einem kleinen Apartment wohnen, ja, da muss man ganz klar sagen, ne, die sind auch in der Zeit ein Stück weit vereinsamt, ne? Das war, glaube ich, eine ganz harte Zeit für viele jüngere Menschen, aber auch für andere natürlich, hat jetzt nicht nur was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, gerade so Singles, die vielleicht auch nicht so einen riesen Freundeskreis haben. Wir haben ja viele Kollegen auch, die in der IT arbeiten, die vielleicht gar nicht mal so extrovertiert sind. Für die war das, glaube ich, gar nicht so einfach. Und das merkst du natürlich auch dann in dem Zusammenleben. Also ich würde sogar so weit gehen, du hast manchmal wirklich die Spannungen gefühlt, ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, viele Leute, vielleicht auch ich selbst, ne, das merkt man ja selbst gar nicht, waren so ein bisschen gereizter, ne? Du hast immer so eine Grundspannung gehabt, fand ich, ne? Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Total, Mario. So eine Grundspannung und auch eine Anspannung, weil es natürlich für uns alle ungewohnt war, nur noch alleine im Homeoffice zu sitzen, die Kolleginnen und Kollegen nur noch irgendwie virtuell über Teams zu sehen. Und ich sag mal, du hast ja auch die positiven Auswirkungen angesprochen. Man fliegt nicht mehr für eine Stunde Meeting von München nach Hamburg oder wo auch immer hin, es sei denn, es ist dringend erforderlich. Aber es gibt eben auch die negativen Auswirkungen, das haben wir da auch gemerkt, nämlich diese Grundanspannung, die Nervosität, ja, weil uns eben die menschlichen Beziehungen, die Kontakte gefehlt haben. So, jetzt hast du Familie, ich habe Familie. Das heißt, wir haben da immer noch soziale Kontakte gehabt, ja. Aber am Ende des Tages haben viele, und du hast es angesprochen, die alleine sind, die alleine waren, die dort in ihrer Wohnung waren, denen haben die sozialen Kontakte gefehlt. Und das ist schon echt ein Thema.
Ich will dir noch, wir müssen ja auch mal was Witziges hier teilen, ne? Ich erzähle dir eine Geschichte. Das ist so meine persönliche Corona-Geschichte. Wir hatten bei meinem Kunden sehr namhaft auch einen Pitch, ja. Und zu Beginn von Corona waren ja viele im Homeoffice und haben dann ihre Kamera nicht eingeschaltet. Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe einen Vertriebspitch gemacht mit meinem Team und wir haben auf der Gegenseite 10 Leute gehabt und keiner hat die Kamera angehabt. Das heißt, du hast irgendwie 1,5 bis 2 Stunden in so ein schwarzes Loch gesprochen. So, und keiner hat was gesagt, keiner hat großartig Fragen gestellt. So, und dann haben wir den Pitch verloren. Und was glaubst du, was wir an Feedback bekommen haben? Das Feedback war, man hätte sich mehr Interaktion gewünscht. Und das ist meine persönliche Corona-Geschichte. Das hat sich dann ja nachher alles so ein bisschen gelockert. Aber das fand ich ganz, da musste ich wirklich drüber lachen und habe dann auch gesagt, komm, das war einfach nicht unser Kunde. Und manchmal ist das auch so. Und ich glaube aber auch, ich persönlich habe das Gefühl, dass Corona auch viel Positives gebracht hat, ja, dahingehend, wie du sagst, ne, gerade für Berater, ne, also die Reisezeit ist minimal geworden, ne, im Vergleich zu früher. Ich habe Tage erlebt, da war ich in 6 unterschiedlichen Städten an einem Tag, totale Umweltkatastrophe, aber auch natürlich vom Zeitrhythmus her, und das hat sich viel, viel verbessert. Also wenn ich jetzt auf mich persönlich schaue, da habe ich durch weniger Reisen sehr, sehr viel Lebensqualität gewonnen. Und
geht mir auch, ne, so.
Wie du ja sagst, André, auch jetzt Führung ist möglich, auch virtuell. Aber ich finde, man muss immer, ich bin ja so ein Freund des hybriden Ansatzes, man muss sich trotzdem regelmäßig persönlich treffen. Und dann ist auch nicht schlimm, so wie bei uns auch. Wir treffen uns ab und zu persönlich und manchmal virtuell. Und dann klappt das auch, ne? Das ist so wie früher mit dem Telefonieren, nur jetzt mit Bild.
Das stimmt. Apropos Telefonieren, ja, das ist ja auch irgendwie so ein Stück weit, aber das hat schon vor Corona angefangen, dass man eher 1000 E-Mails schreibt, als einmal zum Telefonhörer zu greifen und Dinge einfach mal schnell innerhalb von 5 Minuten zu klären. Ich sag mal, was mich mal interessieren würde, Mario, wir reden ja über Human-Centered Leadership, wir haben über Corona gesprochen und wahrscheinlich kennst du auch so diese Tendenz zu sagen, ach Mensch, jetzt haben wir hier ein Problem und das kriegen wir nicht gelöst, dann müssen wir doch mal ein Meeting organisieren. Und dann sitzen da 20 Leute drin und von den 20 Leuten reden vielleicht 2 oder 3. Wie gehst du denn mit solchen Situationen um?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, die Herausforderung haben wir alle. Es gibt ja auch Organisationen, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, die sagen ganz bewusst, keine Meetings mit mehr als 3 bis 4 Leuten. Ja, finde ich spannenden Ansatz. Schaffen wir auch nicht immer. Aber die Meetingkultur ist in der Tat so, dass Meetings auch größer werden. Was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich möchte gerne, da achten wir jetzt auch mehr drauf, Meeting zu Randzeiten haben, also lieber früh morgen oder später im Abend, weil tagsüber möchte man natürlich auch für die Kunden da sein. Gelingt uns auch nicht immer, ne? Also das muss man auch mal fair sagen. Aber ich glaube schon zumindest mal Bewusstsein dafür zu schaffen und wirklich zu sagen, wir müssen auch weniger Meetings machen. Was mich zum Beispiel stark umtreibt, Stichwort Human-Centered Leadership, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber meine Erfahrung, ich merke auch, dass viele, nicht nur in unserem Unternehmen, sondern generell, ich höre das überall an allen Ecken, dass das Thema, ich treffe eine Entscheidung und könnte natürlich auch damit was falsch machen und auch die Verantwortung davon dafür übernehmen, dass sich mehr und mehr Menschen auch gerade nach Corona schwer damit tun. Und das Zweite ist, was man auch häufig hört von Kunden, ist, dass immer weniger Menschen wirklich Führungskräfte werden möchten. Ja, also Digital Leadership ist ja das eine, aber so diese klassische Linienorganisation und da Führungskraft zu werden, das wollen gar nicht mehr viele. Wie siehst denn du das oder welche Feedbacks bekommst denn du da?
Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil ich habe das gerade vor 2 Wochen in einem Kundenworkshop gehabt, wo es aufgrund einer Mitarbeiterumfrage verstärkt Kritik an dem Vorstandsteam gab. Und da kamen ein paar Punkte raus, die sich da so ein bisschen auch rauskristallisiert haben. Und das eine Thema war Entscheidungen treffen und dann auch konsequent durchziehen. Und das andere Thema war Verantwortung. Und was ich merke in vielen Unternehmen ist, dass es diese Art von Monkey-Management gibt. Ne? Oh, ich kann die Entscheidung nicht treffen, also lieber Chef, liebe Chefin, triff du sie doch mal. Und dann sitzt der Affe nämlich auf der Schulter von dir, Mario, oder von mir, Mario, dass wir diese Entscheidung treffen müssen. Und meine These dazu ist, Mario, dass das immer dann passiert, wenn ich entweder kein Vertrauen in dem Team habe, also keine Vertrauensbasis habe, kein Commitment in diesem Team habe und vor allen Dingen keine Konfliktkultur in dem Team habe. Weil ich beobachte ganz oft, dass ich ein Team nicht sachlich, fachlich auch mal fetzen kann, ohne persönlich zu werden, sondern dass man das immer sofort persönlich nimmt. Mhm. So, und das ist eine entscheidende Fähigkeit von Leadern, Human-Centered Leadership, diese Fähigkeit in einem Team zu schaffen und natürlich auch selber vorzuleben.
Ja, bin ich bei dir. Ist natürlich auch immer schwierig, ne? Ich meine, die Leader haben ja meistens ein großes Ego. Und wenn du ein Feedback bekommst, was dir nicht passt, kratzt natürlich auch an deinem Ego. Und in dem Sinne ist das echt die größte Herausforderung, ich glaube, für uns alle. Aber ich denke, es ist trotzdem etwas, was man auch meistern kann. Ja. Und ich glaube, André, damit haben wir wirklich das Thema Human-Centered Leadership in einer ersten Podcast-Folge ganz gut umschrieben, auch auf verschiedene Facetten angerissen. Das wird sich jetzt natürlich auch noch durch andere Podcast-Folgen durchziehen. Soll erstmal als Start dienen. By the way, ja, hier, das ist das Buch vom André, Digital Leadership Culture. Das müsst ihr euch unbedingt auch holen. Ihr findet auch hier dementsprechend einen Link, wo ihr das kaufen könnt, ja, und ich denke, da könnt ihr das Thema auch nochmal mit wirklich tollen Insights, André, ich habe das super gerne gelesen, dein Buch, was bei Haufe erschienen ist, und ich denke, da könnt ihr das Thema auch nochmal wirklich tiefer legen.
Danke für den Werbeblock, Mario, und halten wir fest, Führung bleibt menschlich, und das ist auch gut so. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn ihr diesen Podcast wieder kommentiert, ganz fleißig, gebt uns euer Feedback, abonniert ihn auf Social Media und gebt uns gerne Tipps und beziehungsweise auch Vorschläge rein, was wir in den folgenden Episoden einfach mal thematisieren sollen. Freuen wir uns drauf.